Herzlich willkommen an der Hydrogen Bar. Schon wieder ist Mittwoch. Schon wieder gibt es eine neue Folge eures Lieblingspodcasts aus der schönen Welt des Wasserstoffs. Und ja, so schnell ist eine Woche vorbei, Johannes. Und wir begrüßen wieder mal, es freut uns unfassbar, wieder unseren Freund Werner an der Bar, Johannes, richtig?
Ja, hallo, ja, willkommen
hallo
zusammen.
Hallo Werner Timitz. Es freut uns, dass du wieder die Zeit gefunden hast, hierher zu kommen.
Ja.
Ja, freue mich auch und bin gespannt auf die Diskussionen mit euch.
Super, ja. Genau. Für alle, die jetzt vielleicht die letzte Folge nicht gehört haben und letzte Woche jetzt irgendwie halt vielleicht ja, keine Zeit hatten oder sonst irgendwie, wir haben letzte Woche unser Gespräch mit Werner Tilmetz schon gestartet. Wenn ihr euch jetzt fragt, ja, wer ist denn Werner? Ja, vielleicht die Empfehlung, ja, hört euch einfach die Episode aus der letzten Woche vorab auch mal an. Und dann wisst ihr auch, worüber wir letzte Woche schon gesprochen haben, nämlich im Endeffekt, ja, ich würde mal sagen, so im weitesten Sinne jetzt vielleicht die Energiewende, die so ist ja auch die Meinung von Werner. Und es ist eigentlich auch, du hast ja völlig recht, Werner, dass du sagst, das ist ja jetzt nicht die Meinung oder irgendwie ein Glaube oder irgendwie sowas, sondern das sind Fakten, die halt auf Wegen, wie sie zum Teil in der Öffentlichkeit diskutiert werden, nicht möglich sein wird. Wir sprechen über die Alternativen und natürlich speziell, es ist ja ein Wasserstoff-Podcast, wir sprechen natürlich vor allem über Wasserstoff und die Geschichte, um da vielleicht auch gleich wieder einzusteigen, Werner, hier in die Diskussion, ist natürlich, die man vielleicht auch zu Recht natürlich als Laie jetzt fragen kann, ja, wenn der Wasserstoff wirklich so ein wichtiger Energieträger und Baustein jetzt der Energiewende ist, warum diskutieren wir denn dann seit 25 Jahren oder noch länger? Wahrscheinlich du schon länger als 25 Jahre. Und warum sehen wir es denn nicht in unserem täglichen Umfeld? Und zum Beispiel, das Beispiel, was wir natürlich jetzt im Jahr 2025 ja sehr prominent hatten, vor allem natürlich die Stahlherstellung. Da haben alle natürlich verfolgt, diese gigantische Fördersumme, auch die da an ArcelorMittal ja zum Beispiel ging und auch an ThyssenKrupp und Sierra. Und hier sind Aktivitäten ja dann wieder zurückgefahren worden oder sogar eingestellt worden, weil selbst mit Fördermitteln sich die Anwendung von Wasserstoff da wohl, wobei ja zumindest die Kommunikation, finanziell und wirtschaftlich nicht rechnet. Und daher die Frage natürlich, die jetzt irgendein Laie jetzt von außen hier stellen könnte, ja, wenn das wirklich so toll ist, warum machen wir es denn dann nicht?
Ja, genau. Zum Thema Fakten hat mir noch einfach meine langjährige Vergangenheit gerade eingeholt. Wir leben ja heute in einer postfaktischen Welt. Da zählen Fakten nicht mehr, aber die physikalischen Gesetze, die zählen nach wie vor, die lassen sich nicht außer Kraft setzen. Und da fällt mir immer ein Spruch ein, eines meiner Kollegen, wie wir damals angefangen hatten bei Daimler Dornier mit diesen ganzen Brennstoffzellenaktivitäten. Da hieß es natürlich auch immer, das glaube ich nicht, das glaube ich nicht. Und mein Kollege, der hat dann immer diesen Managern gesagt, passt auf, Physik lässt sich nicht verbiegen. Mhm. Und zum Glauben geht er in die Kirche. Und da kommt aber noch ein weiterer Aspekt rein, so zu deinem Einstieg gerade, den habe ich in meinem Buch sehr schön beschrieben, was eben damals passiert ist. Und gehört zu der Frage, warum ist seit 25 Jahren passiert da nichts? Da muss man sich, glaube ich, mal sehr genau die Machtverhältnisse in den Branchen, in den weltweiten Branchen, in der Energiebranche anschauen. Und es gibt die mächtigste Branche der ganzen Welt, was wir uns oft nicht bewusst sind, und das ist die Erdöl- und Gasbranche. Die ist unglaublich groß. Ich sag's immer daran, wenn man sich den Erdölpreis anschaut, nehmen wir jetzt einfach mal die $70 pro Barrel und man weiß, dass pro Tag 100 Millionen Barrel gefördert werden, da heißt es, das sind 7 Milliarden Dollar, die jeden Tag den Besitzer wechseln, nur für das Rohöl. Wenn man jetzt den Downstream noch mit anschaut, also das, was dahinter steckt, bis es an der Tankstelle als Benzin rauskommt, dann kann man sicherlich nochmal einen Faktor 3 dazu tun. Das heißt, es sind in einer Größenordnung von 20 Milliarden Dollar pro Tag, die nur mit dem Thema Erdöl und Benzin verdient werden. Und das ist ein extremer Machtfaktor. Und die ganzen Unternehmen, die da beteiligt sind, die werden natürlich sehr genau aufpassen, dass denen ihr Geschäft nicht kaputt geht. Und das war so ein ganz, ganz wesentliches Thema vor heute 25 Jahren oder 20 Jahren, also nach 9/11, als dieses ganze Thema Brennstoffzelle, Wasserstoff abgestürzt war, ist, da hat eine ganz, ganz große Rolle auch diese Ölindustrie da gespielt im Hintergrund. Das ist alles ganz leise, das versteckt, das sieht man dann erst hinterher, wer wie agiert. Und das, glaube ich, ist ein wichtiges Thema, das man beachten muss. Jetzt gibt es aber jetzt zu deinem Thema mit dem Stahl. Da ist es ja auch schön, wenn man im Ruhestand wieder Zeit hat zum Nachdenken und guckt, wie hat sich denn die Energiewelt über die Jahrhunderte verändert. Also die Energie hat ja für uns, für die Gesellschaft ja immer eine ganz dominante Rolle gespielt. Das war früher der Wind, wenn der Christoph Kolumbus dann seinen Handel getrieben hat über den Ozean hinweg oder die alten Römer nach Ägypten gesegelt sind, um Geschäfte zu machen. Die Windkraft war wichtig für die Mühlen, das Wasser, die Wasserkraft wichtig für die Chemieindustrie, die dann irgendwann entstanden ist. Und plötzlich kam dann als Energieträger das Thema Kohle zum Tragen und daraus ist dann auch die Stahlindustrie entstanden, die Dampfmaschinen, alles was da dazugehört. Das ist ja im vorletzten Jahrhundert entstanden und war einfach ganz, ganz prägend für die Industrialisierung. Die Energie, Kohle, billiges Erz, billiger Stahl, das hat alles geprägt und die heutige Stahlindustrie oder die bisherige noch, muss man sagen, Stahlindustrie ja in Deutschland, Europa, ist ja dort entstanden, wo es billige Kohle gab. Und wenn man jetzt das Thema weiterdenkt in die Zukunft und sagt, ja, wo wird es denn billige Energie in Zukunft geben, dann ist es das, was wir in der ersten Episode schon diskutiert haben, es ist dort, wo viel Sonne scheint. Wenn ich dort praktisch in diesen Regionen für weniger als 1 Cent pro Kilowattstunde Sonnenstrom ernten kann, dann muss ich dort meinen Stahl machen. Am besten dann in Regionen, wo ich auch noch das Eisenerz habe. Also das heißt, wenn ich grünen Stahl machen will, dann gehe ich nach Australien, was ja gerade passiert. Also der wird ja in Australien schon hergestellt oder in Schweden gibt es Firmen, die das machen, die billige Windenergie haben. Da muss ich dorthin gehen. Oder das andere ganz tolle Beispiel ist ja ein ganz essentieller Anteil unserer Energieversorgung geht ja in Kunstdünger. Und der Kunstdünger wird aus Ammoniak gemacht. Das heißt, wenn ich Kunstdünger, grünen Kunstdünger machen will, da gehe ich in sonnen- und windreiche Regionen, dann mache ich den in Portugal unten oder mache den auf der arabischen Halbinsel, den Kunstdünger, und dann mache ich das in Deutschland. Das gilt natürlich auch dann für Schießpulver, was man eben auch aus Ammoniak macht. Da ist wieder eine andere Diskussion, die mit reinkommt.
Gut, aber das bedeutet wahrscheinlich auch, dass im Endeffekt die Stahlindustrie in Deutschland, egal ob der Stahl jetzt grün ist oder nicht grün ist, in jedem Fall wahrscheinlich die große Zukunft nicht vor sich haben wird.
Genau, aber man muss das wirklich differenziert betrachten. Ich muss ja nicht grünen Stahl in Deutschland produzieren. Also für einen Rohstahl, für einen grünen Rohstahl, das ist ja ein Billigprodukt, das kann ich in Australien machen. Wo wir ja in Deutschland unser Know-how haben, sind die Spezialstähle, die ganz hochwertigen Stähle. Und diese Veredelung von einem Rohstahl in einen hochwertigen Stahl, das kann ich wieder in Deutschland machen. Also man muss es wirklich differenziert betrachten und einen Rohstahl zu transportieren ist ja sehr, sehr viel einfacher, wie einen Wasserstoff zu transportieren oder Ammoniak zu transportieren.
Für diese Veredelung von den Rohstellen, da werde ich ja auch Hitze brauchen. Das ist ja dann auch wieder die Frage, oder wie erzeuge ich die Hitze? Nehme ich da Gas? Nehme ich da Wasserstoff? Oder kann ich das dann doch irgendwie elektrifiziert machen, um dann zu meiner All-Electric Society quasi zu gehen?
Das Einfachste ist, man macht es aus Gas, so wie heute eben auch, und dann wird man einfach den Wasserstoff hernehmen. Also für sehr hohe Temperaturen ist es, glaube ich, das Thema Nummer eins. Manche Sachen kann man auch elektrisch machen. Also das ist ja auch eine Diskussion in diesen Industrien, auch in der Chemieindustrie, elektrisch beheizte Reaktoren zu machen. Also diese Optionen sind alle offen. Und die muss man sich für jeden Fall genau anschauen. Aber es geht alles und viele machen das auch schon. Also das sollte man einfach ganz, ganz offen diskutieren und differenziert diskutieren und nicht das, was eben heute passiert und was mich so stört. Als erstes geben wir auf die Regierung los und sagt, ich brauche Milliardensubventionen für das und das.
Ja, genau.
Um dann hinterher wieder festzustellen, dass sie sich doch wieder anders überlegt haben, das Geld doch nicht brauchen.
Ja, die Frage ist da doch wahrscheinlich, ja, warum eben halt wird dann so ein Förderbescheid zurückgegeben. Und wenn ich die Diskussion jetzt richtig verfolgt habe, dann ist ja einer der Hauptgründe, weil dann gesagt worden ist, ja, selbst jetzt mit dieser Milliardenförderung eben halt rentiert sich's nicht. Wir sind immer noch so viel hochpreisiger unterwegs, wenn wir das machen würden, wie wenn wir jetzt halt zumindest noch für einige Jahre hier vielleicht die Prozesse eben halt konventionell jetzt beibehalten. Das kann man natürlich auch sagen, ja gut, das kann man jetzt vielleicht noch halt 3-4 Jahre reiten, ja, dieses Pferd, aber es ist eigentlich schon so gut wie tot. Aber zumindest hat man noch 3-4 Jahre, die man reiten kann. Warum sind denn die Preise noch immer so extrem hoch? Ist das wirklich irgendwie ein Missverständnis quasi und es fehlt irgendwie halt das Matchmaking zwischen den Leuten auch, die jetzt zum Beispiel Wasserstoff oder Ammoniak eben halt anbieten, und halt den Leuten auch, die den dann letztendlich verbrauchen, oder hat es andere Gründe?
Also mein Eindruck hier ist immer, und das sehe ich an ganz vielen Stellen, also an Leuten, die diskutieren, ob sie Wasserstoffbus machen sollen oder Elektrobus oder sowas. Oh, der ist so teuer, der Wasserstoff. Und wird vermuten, dass das auch die gleiche Diskussion ist bei den Leuten in der Chemie- oder Stahlindustrie. Die Leute müssen einfach hergehen und mal einfach sich das differenziert anschauen, woher kommen die Kosten und wie kann ich es billig machen. Und dazu gibt es ja die ganzen Analysen und die ganzen Studien. Und es wird ja heute auch schon gemacht. Also wenn dann eben in der arabischen Halbinsel für 1 Cent pro Kilowattstunde Strom dann Wasserstoff draus gemacht wird, dann sieht jeder sofort, oh, da kann ich ja super billig Wasserstoff machen. Und dann kann ich natürlich mit dem Wasserstoff vor Ort das dann weiter umwandeln, in was ich auch immer machen will. Und ich kann nicht hergehen, das ist eben für mich das ja einfach Erschütternde, wenn ich mir die Diskussionen anschaue in der Öffentlichkeit, sagen, du Regierung musst mir den billigen Wasserstoff geben. Ist ja nicht die Verantwortung der Regierung. Genauso beim Strom ist es nicht die Verantwortung der Regierung, sondern die Firmen müssen sich selber Gedanken dazu machen, wie sind die Zusammenhänge und wie kriege ich es hin und wie komme ich an den billigen Strom? Wie komme ich an den billigen Wasserstoff? Und das geht alles. Aber man muss wirklich die Zusammenhänge verstehen. Und was mich da jetzt gerade in der jüngsten Zeit so gefreut hat, war vor kurzem eben ein Meeting mit dem Tobias Brunner mit seinem Wasserstoffprojekt in Pfeffenhausen, wo er wunderschön aufzeigt, er legt die ganzen Rechnungen auf, wie er auf den Wasserstoffpreis kommt und zeigt, ja, ich kann den hier für 6 Euro pro Kilogramm produzieren, dezentral, in kleinen Mengen. Da muss man sagen, hoppla, das geht doch alles. Es geht. Und jeder, der das, sagen wir mal, ein bisschen hinterfragt und fundiert hinterfragt, der findet das raus. Es ist ja keine Zauberei, das ist keine Hexenkunst. Und das muss man halt einfach machen. Also das ist für so Konzernlenker, die haben ja Stabsabteilungen und die können das ja einfach mal nachrechnen. Das kann ja jeder machen, der, sagen wir mal, die physikalischen Grundkenntnisse kennt dazu.
Schöne jetzt Grüße nach Pfeffenhausen.
Das sind einfach die Pioniere, die das machen. Und gleichzeitig ist auch für mich auch so ein Phänomen in dieser Diskussion. Ihr kennt ja alle diese Wasserstoffkernnetz und dieser European Hydrogen Backbone. Und das sind ja große Konzerne mit dahinter und auch kleinere Unternehmen. Und die sind alle ganz wild am Arbeiten, stecken ganz viel Geld in dieses europäische Wasserstoffnetz rein, auch ins Verteilnetz rein, was ja dann auch wieder sehr kontrovers diskutiert wird. Und die überlegen sich ja auch was dabei, wenn sie das machen. Und die wollen ja auch Geld verdienen. Und die sagen sich natürlich, wenn ich Erdgas in 15 Jahren nicht mehr verkaufen kann, dann muss ich was anderes verkaufen. Und das ist eine total logische unternehmerische Denkweise, wenn es das Erdgas nicht mehr gibt, dann verkaufe ich eben Wasserstoff. Und die machen das ja konsequent und das Gleiche sieht man dann eben auch in China, wenn die in China in kürzester Zeit Wasserstoffpipelines aus der Mongolei nach Peking legen, um diese großen Zentren mit Wasserstoff zu versorgen. Das machen die einfach. Und das funktioniert und die haben es auch durchgerechnet. Das sind ja auch schlaue Leute. Die haben sich auch was überlegt, wenn sie das Thema machen. Die machen dann das nicht nur, weil es lustig ist, sondern die haben da ganz sauber das durchdacht. Und das scheint aber in manche Köpfe bei uns nicht reinzugehen, dass es woanders auf der Welt auch intelligente Leute gibt.
Ja. Wo würdest du denn denken, dass der Wasserstoff in Zukunft abgenommen wird von diesen Pipelines? Weil wenn wir jetzt sagen, gut, Stahlerzeugung, und alles, was energieintensiv ist, geht ja am Ende in die sonnenreichen Regionen. Dann bleibt ja eigentlich nur noch so Spezialanwendungen, wo Wasserstoff genutzt werden muss und Stromerzeugung übrig, oder?
Genau, sagen wir, das größte Thema aus meiner Sicht ist in der Öffentlichkeit gar nicht so präsent, ist wirklich die Kraftwerke, die Stromerzeugung. Die Gasturbinen auf Wasserstoff umzurüsten, das passiert, das läuft. Also da sind die ja alle dran und investieren auch kräftig. Und das sind die großen Abnehmer für den Wasserstoff. Und dann kommt für mich das ganz große Thema rein, es ist Wasserstoff als Wärmeversorgung, also für die Heizungen. Mhm. Also wir haben ja heute in Deutschland 800 Terawattstunden Erdgas, die wir verbrauchen. Und von den 800 sind es, glaube ich, ungefähr 200, die in die Stromerzeugung gehen. Und der Rest geht in die Wärme. Und jetzt kommen wir vielleicht gleich zu unserem Lieblingsthema, wo auch Liebreich mit reinspielt.
Ja, genau.
Das treibt mich immer hier auf die Palme, wenn ich das höre, die Nachrichten, gerade wieder vor ein paar Tagen. Wir brauchen jetzt kein Erdgas mehr und wir brauchen auch keinen Wasserstoff, weil wir haben jetzt Wärmepumpen und Wärmenetze.
Ja, genau.
Und dann sage ich, und das sagen renommierte Institute, Wissenschaftler sagen sowas. Und das finde ich das Schlimme an der Stelle, weil Wasserstoff wie Strom ist ein Energieträger. Eine Wärmepumpe ist ein Energiewandler. Hm. Der macht aus Strom Wärme. Also um eine Wärmepumpe zu betreiben, brauche ich Strom. Und das wird immer wieder weggedrückt in der Diskussion, beziehungsweise was dann gesagt wird, die haben ja so einen Wirkungsgrad von 300% mit der Wärmepumpe. Dann sage ich aber, habt ihr den Wirkungsgrad von der Stromerzeugung mit reingerechnet? Also wenn ich den Strom für die Wärmepumpe aus Erdgas oder künftig Wasserstoff machen muss, weil eben keine Sonne scheint und kein Wind weht, dann habe ich ja den Wirkungsgrad des Kraftwerkes mit drin. Und so eine Gasturbine hat einen Wirkungsgrad von 40%. Und wenn ich diesen Wirkungsgrad mit reinrechne zu den 300%, dann bin ich wieder beim gleichen Wert, wie die Gastherme hat.
Mhm.
Und diese Rechnung macht aber niemand. Ich werde dann gelüncht, wenn ich sowas sage in den sozialen Medien. Die bringen mich schier um, wenn ich das sage. Und ich habe das auch mit diesen Instituten und Umweltverbänden auch schon diskutiert. Und gesagt, habt ihr mal diese Rechnung gemacht?
Mhm.
Und das drücken die alles weg und hauen irgendwas raus, was totaler Blödsinn ist und was die Leute alle verunsichert. Und das ist eben das Schwierige, dass eben dieser Wirkungsgrad der Stromerzeugung einfach ignoriert wird und immer angenommen wird, die Sonne scheint 24/7.
Mhm. Ja gut, man könnte doch jetzt auch natürlich dann auf dem Standpunkt stehen und sagen, ja gut, wenn ich wirklich die Energiewende zu 100% jetzt hinkriegen möchte und wirklich eben halt, wie es ja auch das Ziel jetzt der EU ist, wir haben es vor kurzem wieder erfahren, eben tatsächlich dann im Jahr 2050 spätestens dann eben halt klimaneutral auch zu sein. Das ist auch so ein schönes Wort, was heißt das? Aber dass quasi nicht mehr CO2 eben halt ausgestoßen wird, wie auch im Endeffekt halt entnommen wird eben halt aus der Atmosphäre. So kann man es vielleicht vereinfacht sagen. Genau. Wenn ich also wirklich diese 100%ige Energiewende hinbekommen möchte, ja gut, dann reicht es mir vielleicht nicht, wenn ich halt hier diese All-Electric-Strategie fahre. Aber die Kosten sind dann halt so, ja, im Endeffekt halt exorbitant hoch. Das sehen wir doch jetzt auch an dem Wasserstoff. Der ist unfassbar teuer und die Infrastruktur ist sehr, sehr teuer und bla, bla, bla. Wäre es dann nicht vielleicht volkswirtschaftlich gesehen schöner und besser, um unseren Wohlstand so halbwegs zu erhalten, wenn wir uns von diesem Ziel eben halt 100% verabschieden und sagen, ja, vielleicht reicht es uns ja schon, wenn wir die Energiewende zu 80% hinkriegen. Und dann haben wir halt immer noch vielleicht einen Ausstoß irgendwie halt von CO2, aber natürlich in einem viel, viel niedrigeren Maße, wie das vielleicht heute der Fall ist. Und für diese 80% reicht doch vielleicht die All-Electric-Strategie und dann wird es doch für alle von uns billiger. Und das ist doch im Endeffekt auch diese These, die zum Beispiel jemand wie der Liebreich ganz gut vertritt.
Ja, sag mal, man kann da sicherlich Abstriche machen und die werden auch kommen, weil in 20 Jahren oder 25 Jahren diesen ganzen Umstieg zu schaffen, ist fast überambitioniert. Also es wird nicht alles funktionieren und man kann natürlich hergehen und sagen, ja, ein bisschen Erdgas oder irgendwo können wir ja noch zulassen. Wobei dann die geopolitische Thematik ja auch mit reinkommt, wo kommt es her, das Erdgas?
Ja.
Finde immer auch spannend, wenn solche Leute sagen, dann wir machen jetzt Erdgas oder blauen Wasserstoff. Da muss ich ja sagen, aber wo kommt das Erdgas her? Wollt ihr es jetzt wirklich aus USA holen oder wollt ihr es aus Russland holen?
Ja.
Also auch das kommt da mit rein. Mhm. Aber was glaube ich das Entscheidende ist, zu deiner Frage, wie schaut die Gesamtstrategie aus? Es muss jemand ja mal eine saubere Strategie hinschreiben, also diesen Transformationsplan, wie komme ich von heute 80% fossil auf in 20 Jahren, sagen wir 20% fossil. Und wie passt das alles zusammen? Also wie passen die einzelnen Bausteine aufeinander? Und dieses Gesamtkonzept mal wirklich sauber durchgerechnet, wie erzeuge ich den Strom dann, wenn es Nacht ist und wenn es lang Nacht ist und wenn ich die Dunkelflaute, das hat aus meiner Sicht bisher kaum jemand gemacht. Also es ist wirklich nicht richtig durchdacht, gibt es diese Strategie nicht. Also beziehungsweise, ich habe das ja vorhin mal erwähnt, diese Analyse vom DIW von der Frau Kempfert und es gibt eine ähnliche Analyse, findet man interessanterweise im Tesla Masterplan 3, ja, auch zu dem Thema, wenn man da reinschaut, wie viel Wasserstoff-Gasturbinen ich brauche, die reinschreiben, um den Strom zu erzeugen, da sieht man ja, dass man das braucht. Ohne den Wasserstoff geht das nicht, aber es ist in der öffentlichen Diskussion ist es nicht präsent. Also punktuell findet man das. Aber was uns eben fehlt, ist einfach eine konsequente, durchgängige Strategie, die wir im Übrigen sehr einfach von den Chinesen kopieren könnten. Weil die machen das ja mit voller Intensität. Die machen alle Themen, die machen batterieelektrisch, die machen Wasserstoff, die machen die E-Fuel-Geschichte. Also und gerade die Range Extender Vehicle und sowas ist ein Riesenthema in China. Und bei uns wird das gar nicht richtig wahrgenommen. Wobei da auch in so ein Kommunikationsthema reinkommt, wenn jetzt gesagt wird, in China haben wir jetzt 50% oder was auch immer ist die Zahl, Anteil an Elektrofahrzeugen. Da gibt da irgend so eine Zahl, bei uns sind es immer nur um die 20%. Dann heißt es ja konkret, das sind die Neuverkäufe. Aber die Zahl, die ja wirklich relevant für die Energiewende ist, ist ja die Zahl der Fahrzeuge auf der Straße. Also wie hoch ist der Prozentsatz der zugelassenen Fahrzeuge auf der Straße? Und dann sieht man das, dass die in China auch unter 10% ist und bei uns bei 4%. Oder in Norwegen ist sie bei irgendwie 25% oder sowas. Mhm. Also der allergrößte Teil der Fahrzeuge auch in solchen Ländern fährt nach wie vor mit Benzin und Diesel. Das heißt, wir sind jetzt, ich vergleiche es gern mit so einem Marathonlauf, wir sind jetzt in Deutschland, 500 Meter vom Marathon haben wir jetzt geschafft und jetzt wissen wir ganz genau, wer der Gewinner sein wird von dem Marathon. Das haben wir nach 500 Meter festgelegt.
Ja, genau.
Und das ist unser kommunikatives Dilemma, das wir da haben, was sich jetzt einmal der Gesellschaft nicht vorwerfen können, weil die sind da überfordert, um das alles detailliert zu betrachten. Aber vorwerfen tue ich es den Forschungsinstituten, die solche Sachen sehr viel differenzierter und sauberer analysieren könnten.
Zum Thema Kommunikation, da tust du ja auch dein Beitrag beitragen, da trägst du deinen Beitrag bei, mit deinem Blog, aber auch mit einem neuen Buch, das du veröffentlicht hast, mit dem Titel Wasserstoff auf dem Weg zur Elektromobilität vom Pionier zum Schlusslicht, die deutsche Industrie auf dem Weg in die Zweiklassigkeit. mit Fragezeichen, muss man vielleicht sagen.
Ja, genau. Sollte man dazu sagen, ja, genau.
Nicht Ausrufezeichen. Ist es noch kein Ausrufezeichen oder gibt es wirklich einen Weg, da quasi wieder rauszukommen? Weil im Moment ist ja nicht nur in dem Wasserstoffbereich, sondern ganz generell, wenn man jetzt die Nachrichten gerade verfolgt, da heißt es ja wirklich irgendwie Europa auf dem absteigenden Ast, wird deindustrialisiert und am Ende sind wir irgendwann ein Entwicklungsland und China und Amerika sind die Champions der Welt.
Genau. Ja, es gab ja eine erste Auflage von dem Buch, das haben wir vor gut 4 Jahren veröffentlicht, vier Jahren. Mhm. Da war dieser Zusatz noch nicht dabei, da war das irgendwas mit Innovation, der Untertitel. Da waren wir einfach noch sehr viel sachlicher in unseren Aussagen und es war dominant da Wasserstoff in der Elektromobilität, was natürlich viele sofort ablehnen und sagen, das ist ein totaler Blödsinn, was er erzählt. Hintergrund zu dem Buch ist die Erlebnisse über 30 Jahre mit diesen ganzen Themen, Batterien, Wasserstoff, Brennstoff. Was ist eigentlich passiert seit 1991? Geht die eigentliche Geschichte los, als wir bei Dornier anfingen, die ersten Brennstoffzellenfahrzeuge zu entwickeln? Mit Daimler eben und Ballard Power System zu der damaligen Zeit. Und da ist dann immer wieder viel schief gegangen. Da kam wieder ein Hype, da ging es wieder schief und so. Und das mal aufzubereiten und zu verstehen, was ist eigentlich da passiert und wer agiert denn da wie? Wo sind die Zusammenhänge? Und das hat sehr, sehr viel mit Innovationsgeschehen zu tun. Wer sind die Spieler in so einer Innovation? Und das Thema disruptive, also zerstörerische Innovation, ist ja ein ganz, ganz großes Thema. Das haben wir in den Lehrbüchern, wird immer das Beispiel von Kodak geschildert, dass praktisch ein Traditionskonzern aus der analogen Fotografie nach 100 Jahren pleite geht, weil er den Sprung in die digitale Fotografie nicht geschafft hat. Und das Gleiche wird eben bei den Fahrzeugtechnologien passieren, in der Energie passieren. Wir hatten diesen disruptiven Wechsel vor gut 100 Jahren, als die Benzinkutsche die Pferdekutsche ablöste. Da sind eben die Pferdekutsche alle arbeitslos geworden. Und dann kurz darauf haben praktisch die Dieselmotoren die Dampfmaschine abgelöst und dann sind praktisch die ganzen Hersteller von Dampfmaschinen pleite gegangen oder mussten sich was Neues überlegen. Also das ist diese Disruption und was sind das die Mechanismen, die da für eine Rolle spielen? Und das haben wir mit unserem Geschehen erklärt und haben jetzt aber nochmal auf der einen Seite das ergänzt bis heute, was ist denn passiert und auch die Analyse nochmal ein bisschen differenzierter gemacht. Ich habe aber dann noch ein erstes Kapitel vorne weggestellt, wo diese ganzen Themen, die wir jetzt, also heute und in der letzten Episode diskutiert haben, dort noch einfach mal sauber hingeschrieben habe. Wie sind denn die Zusammenhänge in diesem ganzen Geschehen, in den Energiesystemen und was passiert da? Und warum sind die Chinesen so viel besser an der Stelle? Und da muss man eben sagen, dass die Chinesen eben das Gesamtsystem sich anschauen und auch ihre Industrie voll im Wettbewerb laufen lässt. Und die Chinesen machen einen ganz tollen Trick, das ist mir einfach auch jetzt so die letzten 2 Jahre sowas bewusst worden. Die haben ein unglaubliches Entwicklungsthema. Tempo drauf. Also es sind unglaublich schnell. Also wenn man guckt, mit welcher Geschwindigkeit ein Xiaomi sein Sportwagen entwickelt hat oder mit welcher Geschwindigkeit Brennstoffzellenantriebe dort entwickelt werden, das ist unfassbar schnell. Das, wo wir heute in der Autoindustrie typischerweise 4 Jahre brauchen, das machen die in einem Jahr. Allerdings nicht mit dem Qualitätsanspruch, den wir haben, aber die sagen sich, wenn ich in einem Jahr feststelle, das geht vielleicht in eine andere Richtung, dann habe ich nur 1 Jahr verloren und nicht 4 Jahre verloren.
Nicht 4.
Und das ist eben auch so ein Umgang mit diesen disruptiven Innovationen, weil man nie so ganz genau vorhersagen kann, wo läuft das Ganze denn hin. Und durch die Geschwindigkeit, die haben, können sie da leichter nachsteuern an der Stelle. Und was sie halt tun, was wir auch schon diskutiert hatten, ist, sie legen, in China gibt es nicht den Druck, 10% Umsatzrendite zu machen. Das ist nicht da, sondern die Firmen sind alle froh, wenn sie eine kleine Rendite machen, wenn sie überleben.
Ja.
Und heute fließt eben bei uns in Deutschland, in Europa, in der westlichen Welt, in der traditionellen Industrie unglaublich viel Geld an die Investoren ab, die einfach diese hohen Renditen fordern. Und dieses Geld fehlt dann für die Entwicklung der neuen Technologien, für das, was wir in 10 Jahren brauchen, das fehlt dann einfach.
Mhm.
Und das ist das, was wir gerade merken in der deutschen Industrie, in der Autoindustrie, wo es praktisch nur noch um Entlassungen geht, weil sie einfach mit ihrem traditionellen Geschäft und mit dem traditionellen Businessmodell am Ende sind. Das kann nicht mehr funktionieren, das Klassische. Also das ist, habe es gerade gestern jemanden geschrieben, so formuliert, es gibt ja die klassische disruptive Innovation, wo man eben sagt, die Glühbirne ist nicht durch die Optimierung der Kerze entstanden. Man hätte die Kerze auch beliebig subventionieren können. Das hätte nicht den Erfolg der Glühbirne verändert.
Ja.
Und das ist das, was wir heute machen. Wir subventionieren einfach in tote Pferde.
Ja.
Ja. Und haben nicht die Offenheit, in die Breite reinzugehen.
Mhm.
Und das Fragezeichen im Titel von unserem Buch ist ja das, wir haben ja eine tolle Situation, wir haben unglaublich gute, intelligente Ingenieure und Wissenschaftler, wir haben eine tolle Basis in Deutschland, um die ganzen neuen Themen zu machen. Also die Bildung und die Expertise und der Wille auch der Ingenieure, der ist ja da. Wir müssen es einfach machen lassen.
Mhm. Ja, ist es wirklich, vielleicht das jetzt zum Abschluss dann noch die Frage, woran liegt es denn sozusagen? Halt, warum wird es nicht stärker forciert bei uns oder warum wird es nicht stärker gemacht? Ist es dann wirklich sowas wie, ja, vielleicht Bequemlichkeit oder irgendwie halt Behäbigkeit? Oder was habt ihr im Buch sozusagen ja, jetzt als Gründe eben halt identifiziert? Ich meine, jetzt die Beobachtung natürlich, dass es in China schneller läuft als bei uns, die ist jetzt nicht schwierig sozusagen jetzt zu machen. Aber was habt ihr als Gründe identifiziert, warum es so ist?
Sag mal, das ist der Hauptgrund ist eigentlich das, dass die traditionelle Industrie, also jetzt die großen Autokonzerne als Beispiel, das, was wir ja da praktisch hautnah erlebt haben in unserer Geschichte mit Daimler und Ford und so, wer da alles mitgespielt hat, diese Konzerne, die leben in ihrer Welt, indem dass sie eben Autos mit tollen Verbrennern machen können. Das ist denen ihre Welt, das machen die seit 100 Jahren, das machen die perfekt, das machen die super gut, haben da ganz toll damit verdient, haben die ganz viele Kompetenzen, haben ihre ganzen Abläufe in diesen Firmen, die Vorschriften, die Prozesse, die da laufen, sind alle darauf ausgerichtet, ich baue jetzt einen ganz tollen, effizienten Verbrenner und den baue ich in einen tollen Sportwagen ein. Das funktioniert alles. Und wenn jetzt aber dieses ganze Räderwerk, was da läuft, plötzlich 180 Grad Kehrtwende machen muss und sagen, ich mache jetzt tolle Batterien und tolle Elektroautos mit autonomem Fahren, dann ist es eine komplett andere Welt. Die passt nicht zu dieser traditionellen Struktur und den traditionellen Abläufen. Da kommen die nicht klar. Das sagt dann jeder in so einem Konzern, ich habe eine Spezifikation, was das Auto können muss. Und das muss natürlich ein Brennstoffzellenauto oder ein Elektroauto genauso können, ohne das zu überlegen. Da gibt es gar keine Diskussion. Das musst du erfüllen. Und das ist das, was wir dann an den realen Beispielen schildern. Die traditionellen Konzerne, die können das nicht machen. Nicht, weil sie nicht blöd sind, sondern weil einfach die Strukturen so sind, die Systeme so sind. Und ja, da gibt es also so ein ganz spannendes Buch von dem Christensen, The Innovator's Dilemma, das ist so im Jahr 1999 erschienen, der das untersucht hat, systematisch untersucht hat im letzten Jahrhundert. Und das ist eben genau seine Erkenntnis. Ich brauche neue Firmen mit eigenen Strukturen, mit eigener Dynamik, mit Überlebenswillen. Die bauen das Neue dann auf, aber nicht in den alten Strukturen, das geht nicht. Das ist, glaube ich, das ganz, ganz Fundamentale. Und das muss man so erkennen. Und es gibt dann bei uns eben dann auch noch so Nachteile wie eben die Finanzierung von Venture-Kapital, die einfach sehr, sehr viel schlechter ist im Vergleich zu Nordamerika als Beispiel. Und viele so Detailgeschichten in der Politik, die da einfach überhaupt nicht weiß, was sie tun soll. Die Politik wird ja dann auch bei uns ganz essentiell von der traditionellen etablierten Industrie beeinflusst. Die sagen den Politikern ja, was sie machen sollen und was sie nicht machen sollen. Das ist ja das Spannende. Und Und insofern ist die Politik jetzt da auch ein bisschen ratlos, weil den Alten glauben sie immer. Also das war der Dieselskandal damals, ja, das Thema. Haben sie gesagt, also euch glaube ich nichts mehr. Aber wie es dann richtig geht, wissen sie auch nicht. Von sich aus. Das ist so ein bisschen die Essenz. Und das andere kommt natürlich schon auch mit dazu, uns geht's zu gut. Das ist schon ein Punkt, dass dieser intrinsische Druck nicht da ist. Also so ein Kollege von mir hat das mal vor, ich glaube, das war 10 Jahren, hat man das mal auch diskutiert, warum sind die Chinesen so viel schneller wie wir in Deutschland und machen das so viel engagierter. Und das sagt er einfach, die sind hungrig, wir sind satt.
Die haben halt was zu gewinnen im Endeffekt. Die können halt ihren Lebensstandard nach oben schrauben quasi. Und bei uns kann man vielleicht noch ein bisschen schrauben, aber nicht, dass man jetzt sein Leben irgendwie jetzt halt doppelt so gut gestalten kann wie vorher oder sowas.
Ja, klar. Und sagen wir, es gibt ja auch ganz übergeordnet dort in China natürlich politisch die Strategie, die heißt, wir wollen Weltmacht sein. Wir wollen anerkannte Weltmacht sein. Diese Denkweise haben wir bei uns nicht. Wir wollen nicht Weltmacht sein. Oder was auch immer. Also es gibt
da haben wir uns die Finger verbrannt damit mit der Haltung.
Da haben wir sie uns verbrannt, genau. Ja, genau. Aber man könnte ja ein analoges Ziel setzen. Ja, wollen. Wie auch immer. Und im Prinzip hat es die Ursula von der Leyen gemacht für Europa. Die hat ja diesen Green New Deal ausgerufen als übergeordnete Strategie. Und da stößt natürlich immer wieder auf Widerstand, weil einfach so und so viele Leute nicht mitmachen wollen. Und dann liefern die Chinesen, die machen es dann.
Ja, wir sind schon wieder am Ende unserer Aufnahmezeit. Es war super interessant. Vielen Dank für deine tiefen Einblicke. Eigentlich müssten wir jetzt noch ein positiveres Schlusswort finden, als die Chinesen machen es dann. Aber ich weiß nicht, ob wir.
Nee, also vielleicht zum positiven Ausblick. Ich habe jetzt gerade für morgen kommt wieder unser Newsletter raus, einen Beitrag geschrieben zum Thema Energiewende, weil alle über die Kosten der Energiewende reden. Das ist ja total negativ belegt. Und ich habe mir das mal angeschaut und wenn wir sagen würden, wir reden über die Chancen der Energiewende und verstehen, dass die Chancen gigantisch gut sind, sowohl finanziell wie gesellschaftlich. Also auch finanziell sind es riesige Chancen, die Energiewende, aber auch gesellschaftlich sind es riesige Chancen und das ist total positiv formuliert. Also die Energiewende bietet uns unglaublich viele Chancen als positiver Ausblick.
Ja, sehr schön. Ja, sehr gut. Ja, sie bietet zum Beispiel uns die Chance, natürlich diesen Podcast hier unter anderem jetzt seit einigen Jahren zu machen. Vielen Dank, dass du jetzt schon wieder hier zu Gast bei uns an der Hydrogen Bar warst. Es war wie immer ein großes Vergnügen. Und wir freuen uns jetzt schon, wenn es vielleicht die dritte Auflage von deinem Buch gibt. Und spätestens dann bist du herzlich wieder hier willkommen. Vielen Dank, der Johannes hat es ja gerade schon gesagt, für die Einblicke, die du jetzt heute mit uns geteilt hast. Und an die Hörerinnen und Hörer, wie immer der Aufruf, wenn ihr euch da noch weiter natürlich da hineinlesen wollt, auf der einen Seite natürlich ins Buch von Werner und von seinem Freund André Martin, aber auch natürlich in die Gedanken und Überlegungen und Thesen und Argumente, die wir heute diskutiert haben, dann schaut doch in die Shownotes. Ihr findet die relevanten Links in den Shownotes, denen ihr dann folgen könnt, um da mehr in Einzelheiten und Details zu gehen. Und dann, wenn ihr sogar noch auf die Idee kommt, mit uns in Kontakt treten zu wollen, dann nutzt doch bitte unsere E-Mail-Adresse kontakt@hydrogenbar.de. Ihr könnt dort natürlich auch Nachrichten an Werner schreiben, die wir dann selbstverständlich weiterleiten werden. Oder ihr könnt anstatt der E-Mail-Adresse auch das Kontaktformular auf unserer Webseite nutzen, www.hydrogenbar.de. Und auch dort, wenn ihr irgendwie vielleicht kurz dazu schreibt, dass die Nachricht an Werner oder sowas gedacht ist, selbstverständlich, wir leiten es dann weiter. Und jetzt nochmal als Abschluss nochmal ein herzlicher Dank an dich, Werner. Wir nehmen das jetzt ja kurz vor Weihnachten auf. Das heißt, ich wünsche dir jetzt offiziell eine schöne Weihnachtszeit und schöne Feiertage. Wenn es unsere Hörerinnen und Hörer hören, ist Weihnachten schon vorbei. Aber trotzdem, wir wünschen dir auf jeden Fall natürlich ein schönes neues Jahr 2026 auch. Dafür ist es auf jeden Fall nicht zu spät und freuen uns, wie gesagt, jetzt schon, wenn du uns das nächste Mal hier an der Hydrogen Bar besuchst. Vielen Dank, Werner.
Ja. Dank an euch zurück. Wünsche euch viel Erfolg mit eurer Hydrogen Bar. Bin immer wieder gern dabei, auch zum Whisky trinken.
Sehr gut.
Und freue mich einfach auf jeden offenen Diskurs. Ich glaube, das ist das, was wir brauchen. Wir müssen wirklich lernen, wieder offen miteinander zu diskutieren. Und dann kriegen wir das alles hin. Also ich bin da total positiv. Wir haben die Basis, um erfolgreich zu sein. Danke euch.
Sehr gut.
Ja, danke dir auch. Eine schöne Zeit euch allen, liebe Hörer, und bis zum nächsten Mittwoch.